Bei Nexperia gibt's neue Entwicklungen. Was sich hingegen nicht so gut entwickelt, sind die Finanzkennzahlen unserer Autobauer nach dem Abschluss des dritten Quartals. In Asien hingegen legt man weiter mehrere Schippen drauf. Hyundai baut gemeinsam mit Nvidia die KI-Infrastruktur in Südkorea aus und der chinesische Autobauer Chery treibt die Expansion auf den europäischen Markt voran. Yannick, darüber wollen wir heute in der neuen Folge Was mich bewegt sprechen.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Ja, Yannick, ich bin wieder da. Wir haben, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hier geht mit den Podcasten.
Ja, Timo hat dich gut vertreten, glaube ich. Also wir hatten spannende Themen auf jeden Fall. Wir haben über Licht gesprochen. Wir haben natürlich in der letzten Woche über die Nexperia-Krise, die sich da angebahnt hat, gesprochen, die sich ja vielleicht, und da wollen wir gleich kurz nochmal drauf schauen, ein wenig entspannt hat vielleicht sogar. Von mir aus können wir auch direkt loslegen und da einmal auf diese News, die da jetzt auch am Wochenende durchkam, einmal drauf schauen.
Genau, wir haben uns ja überlegt, Yannick, dass wir vielleicht mal so ein bisschen, zumindest dann, wenn es sich anbietet, wir sind ein Podcast, der kommt immer montags raus und da bietet sich vielleicht auch an, dass wir zusätzlich vielleicht zu den größeren Themen, wo wir den Schwerpunkt einer Folge drauf legen möchten, vielleicht mal so ein bisschen hier und da mal mit einem kleinen News-Roundup starten, dass man natürlich auch, wenn man gerade montags vielleicht eher mit dem Podcast auch seinen kleinen Branchen-Check-in macht, dass man dann auch so ein bisschen auf dem Schirm hat, was man vielleicht auch so in der vergangenen Woche ja verpasst hat, auf dem Schirm haben sollte. Deswegen kleines News-Roundup und Yannick, du hast es gerade schon gesagt, zu Nexperia, da gibt es schon ein paar neue Entwicklungen.
Genau, also es ist viel passiert in der letzten Woche, deswegen schauen wir heute mal auf ein paar mehr Themen. Und Pascal, schön, dass du wieder da bist auf jeden Fall, das habe ich noch vergessen zu sagen.
Danke,
freut mich. Wichtig zu sagen. So, genau, also wir schauen eben einmal auf Nexperia, was da sich jetzt auch entwickelt hat. Kurz nochmal zur Ausgangslage. Nexperia baut ja sogenannte diskrete Halbleiter, die in Steuergeräten moderner Fahrzeuge verbaut sind. Rund 40% der weltweit eingesetzten Standardchips für die Autoindustrie stammen von diesem Hersteller. Nochmal kurz zum Hintergrund, wie diese Krise sich jetzt da entwickelt hat. Die begann nämlich, als die niederländische Regierung, also dort, wo Nexperia sitzt, in Holland, in den Niederlanden, die Kontrolle über Nexperia übernahm, ein Unternehmen ja mit chinesischer Konzernmutter. Deswegen hat es eben auch diese geopolitische oder diese weltweite den Ausmaße angenommen. Mhm. China reagierte natürlich da erzürnt und dann auch mit einem Exportstopp auf diese Chips von Nexperia und warf der niederländischen Regierung auch politische Einmischung vor. Also da hat sich das dann, ist das dann so ein bisschen eskaliert. Und daraufhin ging natürlich in der Autoindustrie die Angst um, weil ich hatte es ja eingangs gesagt, diese Chips sind eigentlich quasi in jedem modernen Fahrzeug verbaut und da drohte natürlich jetzt bei, vor allem auch bei den deutschen Herstellern, wie zum Beispiel Volkswagen, dass jetzt die Bänder angehalten werden müssen, dass Fahrzeuge einfach faktisch nicht mehr produziert werden können, weil die Versorgung mit diesen ja lebensnotwendigen Chips, sie sind einfach, sie sind relativ günstig, aber sie sind trotzdem lebensnotwendig für Steuergeräte und für die Basic-Funktionen im Fahrzeug eigentlich, sind die lebensnotwendig. Von daher ging natürlich das Gespenst um, das Produktionsstopp-Gespenst um. So, und jetzt ist es anscheinend so, dass sich die Situation aber, wir haben in der letzten Folge so ein bisschen darüber gemutmaßt, ob sich die Situation zu einer neuen Halbleiterkrise ausdehnen könnte. Und das scheint jetzt vorerst erstmal nicht so zu kommen. Nämlich nun gibt es doch deutlich positive Signale auch aus Peking. Das chinesische Handelsministerium, das ja diesen Exportstopp belegt hat, die wollten jetzt haben angekündigt, diese Exportanträge da auch prüfen zu wollen. Aber die Bedingungen sind noch nicht ganz klar, wie sich das jetzt tatsächlich auswirken wird, wie das jetzt weitergehen wird. Aber es gibt da schon ein positives Signal. Die Bundesregierung selbst spricht von Signalen der Entspannung, bleibt aber selbst auch vorsichtig. Also da ist jetzt das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber es scheint schon so, dass jetzt akute Produktionsstopps erstmal nicht drohen, dass erstmal weiter produziert werden kann. Das hatten wir ja in der vergangenen Woche aus dem Kreise Volkswagen auch schon gehört, dass sich da die Situation jetzt vielleicht doch entspannt. Aber auch die USA sind da auch immer noch mit involviert und der Handelsstreit zwischen den USA und China, der schwelt ja weiter. Es gab ja jetzt auch das Treffen zwischen Trump und Xi Jinping, wo es auch deutlich zur Einigung gekommen ist und in verschiedenen Bereichen. Auch beim Thema seltenen Erden gab es da Einigungen, beziehungsweise gab es Gespräche dazu. Aber das ist alles noch nicht so ganz klar, wie es ja in der aktuellen Phase eigentlich immer ist. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Es kann sich auch von heute auf morgen auch nochmal drehen, so wie sich das Verhalten des US-Präsidenten von einer Sekunde auf die andere auch ändern kann. Kann sich da natürlich auch noch einiges tun. Aber, Pascal, erstmal scheint eine neue Halbleiterkrise für die Autoindustrie nicht ins Haus zu stehen.
Ja, das ist gut, Yannick, weil wir reden ja sowieso schon über multiple Krisen. Und wenn wir uns nämlich mal so einen kleinen Blick auf die Finanzkennzahlen der Automobilhersteller jetzt nach dem Q3 werfen, wirklich auch nur als kleines News-Roundup, dann wird klar, dass das jetzt wirklich auch eine neue Halbleiterkrise wäre, jetzt wirklich auch das allerletzte, was die Autoindustrie gebrauchen könnte. Denn da sind eben auch jetzt gerade so dieser Tage in der vergangenen Woche, aber das geht jetzt auch nochmal die nächsten Tage so weiter, dass da natürlich jetzt so ein bisschen die Q3-Ergebnisse reinpurzeln. Und ich sag mal so, die sehen jetzt meistens nicht so rosig aus. Ja? Also wir haben zum Beispiel hier bei, wenn wir uns mal die Volkswagen Group anschauen, auf den ganzen Konzern schauen, haben wir hier in Q3 tatsächlich einen operativen Verlust von 1,3 Milliarden. Das ist ein Rückgang von minus 146% im Vergleich zu Q3 24, wo man eben noch ein Plus gemacht hat, 2,83 Milliarden Euro Gewinn gemacht hat. Also da einen satten Rückgang. Das hat vor allem auch mit Porsche zu tun, die da am Ende auch ihre Bewertung verringern mussten und zum Beispiel auch in den ersten 9 Monaten, also von Januar bis jetzt, einen Gewinn von 40 Millionen Euro ausweisen. Das sind minus 99%. Ja? Mhm. Also da haut es ganz schön rein, vor allem so ein bisschen auch der Strategieschwenk bei Porsche in Richtung Elektroverbrenner, wieder Verbrenner mehr zu priorisieren, die Elektromobilität, sagen wir mal, zumindest ein klein wenig hinten anzustellen. Auch das ist ja schon etwas, was wir diskutiert haben, aber da haut es auf jeden Fall ins Kontor. Bei Audi sieht es natürlich nicht so dramatisch aus, aber auch ähnlich. Auch da der Gewinn um minus 25% eingebrochen, wenn wir auf die ersten 9 Monate schauen. Bei Mercedes-Benz sieht es ganz ähnlich aus. Dann haben wir einen Einbruch von minus 31%, was den Gewinn angeht. Also da muss man schon sagen, die Autoindustrie, die hat momentan, also ich glaube, das macht momentan nicht viel Spaß, sagen wir mal, diese Berichte zu erstellen und da am Ende dann die Quartale auszuweisen. Was jetzt da noch fehlt, ist BMW. BMW wird im Laufe dieser Woche seine Quartalszahlen vorlegen. Da erwartet man allerdings, so Experten würden jetzt allerdings eher bei BMW ein etwas stabileres Ergebnis tatsächlich als bei der Konkurrenz erwarten. Aber wir sehen hier, wie gesagt, durch die Bank weg, gesamte Volkswagen-Konzern, Mercedes, Porsche, Audi, da geht's dann wirklich einfach an den Gewinn ran. Ja, das muss man schon sagen, der schrumpft dann wirklich deutlich zusammen. Wir sind mal gespannt, wie es mit den noch weiteren, vor allem auch um BMW steht. Werden wir diese Woche schauen, ob es dann wirklich da BMW noch glimpflich davonkommt. Und dann geht es natürlich dann auch darum, dann schon in absehbarer Zeit dann auch mal so einen Haken hinter das Jahr zu machen. Und das wird insgesamt für die Autoindustrie jetzt nicht das erwünschte oder vielleicht nicht das erwünschte Durchatmen, wie man es vielleicht mal Ende 24, vielleicht für 25 mal hoffen konnte.
Aber man muss natürlich auch sagen, negative Zahlen, aber wenn man zum Beispiel auf den Volkswagen-Konzern schaut, auf die Marke Volkswagen, da gibt es auch deutlich positivere Signale.
Das
die
stimmt.
Zahlen steigen auch, die Verkaufszahlen, der Absatz zeigt auch wieder leicht nach oben, auch bei den Elektroautos tatsächlich. Also da gibt es doch deutlich auch positive Signale. Also es ist nicht nur alles negativ an der Stelle. Also darauf kann man sicherlich auch aufbauen. Was man ja eigentlich im ganzen Jahr schon sieht, gerade beim Thema Elektromobilität, da gibt's ja auch durchaus positive Signale. Wir sprechen immer davon, ja, der E-Hochlauf, der kostet so viel. Wir haben ganz oft schon über das Verbrenner ausgesprochen jetzt, dass das wieder zurückgenommen werden muss. Aber vielleicht entwickelt sich ja hier auch durchaus was Positives, ein positiver Trend, worauf die Autohersteller dann aufbauen. Natürlich darf es jetzt nicht wieder zu einer neuen Halbleiterkrise kommen, weil dann kann man sich vieles, was vielleicht das zarte Pflänzchen Optimismus ist dann wahrscheinlich schon wieder passé. Also dann müssen wir schon drauf hoffen, dass sich das jetzt nicht wieder zu einer erneuten Krise ausdehnt.
Das stimmt, Yannick, aber das sollte ja nur so ein bisschen unser News-Roundup sein, einfach weil gerade in Sachen Automobilwirtschaft wirklich so ja zwei wichtige Dinge oder zwei wichtige News oder mehrere News gerade so in der letzten Woche auch nochmal reingekommen sind. Aber anschauen, Yannick, wollten wir uns nochmal zwei andere Themen. Eine Sache davon auch wirklich sehr aktuell, tatsächlich extrem aktuell, kleine Transparenzoffensive an der Stelle. Wir nehmen tatsächlich an diesem Montag, den 3.11. auf, an dem wir auch die Folge veröffentlichen. Und die Meldung, die ich mir jetzt nochmal rausgesucht habe, wo wir nochmal ein bisschen drüber sprechen wollen, Yannick, die ist auch tatsächlich von heute. Mhm. Und zwar möchte Hyundai gemeinsam mit Nvidia eine KI-Fabrik zur Entwicklung autonomer Fahrzeuge, smarter Fabriken, Robotik, also Weiterentwicklung von KI-Tools, errichten. Also man wird tatsächlich einfach in physische KI investieren. Die Fabrik soll auf Nvidias Blackwell GPUs basieren und insgesamt 50.000 Einheiten für Training, Validierung, Deployment von KI-Modellen beinhalten. Investitionsvolumen von 3 Milliarden US-Dollar, auch von der südkoreanischen Regierung unterstützt, die damit eben auch nochmal die Positionierung, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, die Positionierung von Südkorea auch so in diesem weltweiten KI-Geschehen auch nochmal untermauern will. Und das finde ich jetzt einfach eine sehr spannende Meldung. Es soll, wenn wir jetzt mal ins Detail reingehen, dann soll ein Physical AI Application Center errichtet werden, eher so auf der Hyundai-Seite, wo es dann tatsächlich einfach um Anwendungen auch geht. Eher auf der Nvidia-Seite wird ein AI Technology Center angesiedelt sein, und es geht eben auch um den Bau und um das Errichten von KI-Rechenzentren in ganz Südkorea. Und wenn wir uns mal auf die technologischen Highlights so ein bisschen draufschauen, da geht es natürlich um Themen wie der digitale Zwilling, unter Einsatz natürlich vom Omniverse und Nvidia Cosmos, um Fabriken und Fabrikumgebung, aber auch Fahrumgebung natürlich simulieren zu können. Dort soll Nvidia Isaac Sim für Robotik-Simulationen, zum Beispiel Bewegungsplanung, Ergonomie entwickelt werden und weiterentwickelt werden, eingesetzt werden. Aber zum Beispiel auch die Integration von Nvidia Drive AGX Store für Fahrassistenzsysteme, Sicherheitsfunktionen in KI-Erlebnisse, die dort auch entwickelt werden sollen. Auch eigene LLMs sollen entwickelt werden. Also da geht man schon wirklich einfach ein großes Investment ein. Und was ich einfach sehr spannend finde, ist jetzt, dass das Ganze eben für mich dann doch über so eine, ich sag mal, fast klassische Zusammenarbeit im Bereich KI hinausgeht. Also der Klassiker wäre jetzt gewesen, OEM verkündet, wir setzen jetzt auf bestimmte Tools von Nvidia und wollen da gemeinsam die Erlebnisse weiterentwickeln und so weiter. Aber hier geht man eben in die wirklich physische KI und wird hier wirklich in den Aufbau von KI-Infrastruktur, von entsprechenden Rechenzentren und ganzen Entwicklungszentren gemeinsam investieren. Das finde ich schon sehr spannend, weil das dann doch über, ja, wie ich gerade schon sagte, typische Initiativen von Autobauern hinausgeht, dann nicht eben nur in die Software oder die Weiterentwicklung entsprechender Software zu investieren, sondern wirklich in physische KI-Infrastruktur zu investieren. Eher bislang, finde ich, ein seltener Schritt in der Autoindustrie. Aber da kommt jetzt eben auch der südkoreanische Staat mit ins Spiel, die sich, wie ich es gerade schon gesagt habe, eben auch als globales KI-Zentrum verstehen wollen. Man spricht inzwischen schon davon, dass rund 250.000 Nvidia-GPUs im Land wirklich im Einsatz sind. Und da will sich eben Südkorea wirklich als ein KI-Nabel der Welt sozusagen positionieren. Ich habe nochmal ein Zitat mitgebracht von Bae Kyung-hun, das ist der stellvertretende Premierminister und Minister für Wissenschaft und IKT in Korea. Und er sagt, damit Korea als führende Nation im Bereich KI einen Sprung nach vorne machen kann, ist die Weiterentwicklung der physischen KI unerlässlich. Eine wichtige Initiative, die vom Ministerium für Wissenschaft IKT vorangetrieben wird. Dieser erste Schritt in der öffentlich-privaten Zusammenarbeit zur Förderung der physischen KI ist daher von unglaublicher Bedeutung. Also das nochmal als Roundup wirklich von der Seite des südkoreanischen Staates. Also hier finde ich schon eine bemerkenswerte Zusammenarbeit zwischen Autohersteller, Tech-Industrie und dann eben auch dem entsprechenden Staat, der das Ganze dann auch fördert und diese Ansiedlung eben auch forciert. Also Yannick, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber für mich wirklich auch ein ein bemerkenswerter Schritt in diese Infrastruktur wirklich auch in diesem Ausmaße zu investieren.
Ja, also man muss ganz generell sagen, was bei Nvidia gerade passiert oder wie sich Nvidia gerade positioniert, jetzt mal abgesehen ganz von diesem ganz aktuellen, konkreten Fall. Nvidia hat ja auch in der letzten Woche enorm viel auch publiziert, was sie denn jetzt alles Neues machen, welche neuen Partnerschaften sie eingehen. Wir hatten in der letzten Woche die Meldung, dass mit Uber zum Beispiel 100.000 Robotaxis jetzt auf die Straße gebracht werden soll, unter anderem mit Stellantis, mit Mercedes-Benz, mit Lucid. Wir hatten die Meldung, dass Nvidia es geschafft hat, einen Börsenwert von über 5 Billionen Dollar zu erreichen. Das sind wirklich Höhen, da weiß ich gar nicht, wie Jensen Huang noch in den Schlaf kommt, wenn man das alles liest. Definitiv beeindruckend, wie Nvidia sich da gerade entwickelt, in welchen Bereichen sie unterwegs sind. Eigentlich kommt niemand mehr, egal in welche Industrie du gerade schaust, kommt an Nvidia noch vorbei. Und da wird sich noch einiges entwickeln. Also super spannende Entwicklung jetzt auch mit der neuen Meldung, die wir jetzt aus Südkorea hören. Die machen ganz gute Arbeit, glaube ich, da gerade in Kalifornien.
Ja, also wer hätte das vor 20 Jahren gedacht, wenn man irgendwie mal so auf die Gaming-Industrie geschaut hat? Also es ist ja fast schon einfach eine Diskussion, eine Folge, wie auch immer, für sich. Also Nvidias Entwicklung ganz grundsätzlich bin ich komplett bei dir. Einfach absolut. Absolut beeindruckend, wie man es geschafft hat, eben auch einfach den Zahn der Zeit frühzeitig zu erkennen und sich dann als diejenigen welchen zu positionieren, ist schon wirklich beeindruckend.
Ja, und es wird zusätzlich spannend. Ich meine, jetzt haben wir die Meldung hier aus Asien, aus Südkorea. Natürlich wird Südkorea gemeinhin eher so ein bisschen westlich verstanden. Jetzt ein bisschen auch zur Abgrenzung zu China. Da wird es natürlich spannend sein, wie kann sich Nvidia auf dem chinesischen Markt weiterentwickeln. Da gibt es ja, wie gesagt, jetzt auch, gab es ja die Gespräche eben mit Trump und Xi Jinping. Da kann natürlich auch noch einiges passieren. Und das wird interessant sein, wie man da den Fuß in die Tür bekommt, auf dem chinesischen Markt da eine größere Rolle zu spielen. Weil natürlich die Konkurrenz, auch vom chinesischen Staat gewollt natürlich, gegenüber Nvidia auch ziemlich groß ist und man natürlich da auch das eher nicht so gerne sieht, wenn da so ein Player aus den USA sich da jetzt breit macht. Also das wird sicherlich auch noch das ein oder andere Problem oder die eine oder andere Herausforderung geben, also und die eine oder andere Diskussion am Ende auch.
Das stimmt, Yannick. Und mit China sind wir ja schon wieder jetzt geografisch schon in der richtigen Richtung, Yannick, weil du hast uns ja auch noch ein Thema mitgebracht.
Genau, wir sind gestartet mit Xperia, da spielt ja China auch eine große Rolle, hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung und wir wollen jetzt als letztes Thema sozusagen auch nochmal auf einen chinesischen Autobauer schauen, mal wieder. Genauer gesagt über Chery, der Autobauer möchte jetzt nämlich nicht nur im heimischen Markt unterwegs sein, sondern er möchte jetzt auch mit Nachdruck in Europa, in Deutschland Fuß fassen mit den Marken Jaecoo und Omoda im Speziellen und auch der Premium-Marke Xlantix. Ein bisschen schwer auszusprechen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber genau diese drei Marken, die sollen jetzt eben gesagt Europa erobern. Und da gibt es doch durchaus ein paar überraschende strategische Routen, die da jetzt eingeschlagen werden, die man vielleicht gar nicht so hätte erwartet. Wir hatten jetzt in der vergangenen Woche einen Beitrag von Wolfgang Gemoll aus unserem Netzwerk, der da auch mit den Verantwortlichen gesprochen hat und der hat ein paar interessante Erkenntnisse mitgebracht. Also erstmal so ein bisschen zur Ausgangslage der Marktstadt, so ein bisschen überschrieben mit vorsichtig statt Stürme. Chery wollte nämlich ursprünglich mit den drei Marken Omoda, Jaecoo und Xlantix Europa erobern. Übrig geblieben sind vorerst zwei, Omoda und Jaecoo. Der Marktstart, der ist ursprünglich jetzt für Dezember geplant gewesen, soll jetzt auch später kommen. Und der Grund ist, man hat erkannt, dass ja ein etwas überstürzter Einstieg wenig bringt. Da hat man so ein bisschen auch aus den Fehlern von der Konkurrenz von zum Beispiel BYD oder Great Wall Motors gelernt, die da durchaus ambitionierter unterwegs waren, aber schon gemerkt haben, dass das eben doch nicht so einfach ist, hier in Europa Fuß zu fassen als chinesischer OEM. Und deswegen hat man jetzt ein bisschen eine etwas konservativere und eine vorsichtigere Strategie gewählt. Unter anderem möchte man natürlich auch in Europa, so wie es BYD ja unter anderem auch angekündigt hat, auch in Europa produzieren. Man will nicht nur auf Importe setzen, sondern eben auch hier Autos herstellen. Man will künftig in einem ehemaligen Nissan-Werk bei Barcelona mit dem Partner Ebro Fahrzeuge produzieren, um natürlich am Ende des Tages auch die EU-Zölle auf PKWs aus China zu umgehen und eben die lokale Wertschöpfung zu stärken. Und die Fabrik da bei Barcelona, die soll eine Kapazität von 200.000 Einheiten jährlich haben. Mittelfristig ist auch ein zweites Werk in Europa geplant, vielleicht sogar in Deutschland. Man hat da schon so ein bisschen auch die Fühler in Richtung Volkswagen ausgestreckt. Da haben wir in einer der Folgen, als es um die möglichen Werksschließungen bei VW ging, gesprochen, nämlich Werke in Dresden und Osnabrück, die ja da auf der Kippe standen und ja jetzt auch zum Teil zurückgefahren werden, dass da Chery vielleicht reinspringt und sich die bestehende Infrastruktur schnappt. Aber, und das sagen die Verantwortlichen auch, das haben sie gegenüber unserem Kollegen gesagt, Situation in Deutschland, die ist kompliziert, was die rechtlichen Rahmenbedingungen anbelangt, was natürlich auch die Kosten der Arbeitskräfte anbelangt. Prinzip Standortnachteile, kann man so sagen. Ja. Weswegen natürlich auch viele heimische OEMs ja in den letzten Jahren sich auch umgeschaut haben und da natürlich auch in anderen Ländern unterwegs sind, was die Produktion anbelangt. Also das ist noch nicht so ganz klar, wie das weitergeht, aber es zeigt auf jeden Fall, dass man sich in Sachen Produktion auf jeden Fall in Europa da ein Standbein verschaffen will. Genauso lokalisiert möchte man auch im Bereich Vertrieb und Händlernetz unterwegs sein. Die Chery setzt nämlich oder will auf ein stabiles Händlernetz mit rund 45 Partnern bis Jahresende hier in Deutschland setzen. Also statt auf große Autovermieter oder schnelle Zulassung zu setzen, will man eben mit lokalen Händlern wachsen und legt Wert auf Service vor Ort und das Kundenerlebnis vor Ort. Und da gab es auch ein interessantes Zitat bei der Presseveranstaltung. Da hat nämlich der Chery-Manager Charlie Zhang gesagt, wir wollen deutscher sein als die Deutschen. Also das ist natürlich schon mal, finde ich, eine ganz interessante Aussage. Das hatte man ja jetzt so in der Form auch noch nicht gehört. Es heißt ja immer, wir wollen den China-Speed. Wir wollen eigentlich in vielen Bereichen so sein wie die Chinesen. Jetzt sagen die Chinesen, wir wollen aber, wenn es darum geht, eine Marke aufzubauen, durchaus uns das sozusagen den traditionellen Vertriebswegen oder den traditionellen strategischen Ausrichtungen deutscher OEMs angleichen. Das ist natürlich, finde ich, eine ganz interessante Wendung in diesem Fall. Es gibt unterschiedliche Modelle und Preise, mit denen man auch durchaus eine Kampfansage machen möchte gegenüber der Konkurrenz in Europa, in Deutschland. Unter anderem der Jaecoo 7 Plug-in-Hybrid unter 40.000 Euro. Soll den Omoda 5, also als Elektroauto oder als Hybrid geben, ab 30.000 Euro. Oder der große Omoda 9 als Plug-in-Hybrid für knapp 50.000 Euro. Und weitere Modelle sollen dann im Sommer folgen. Und eben auch diese Premium-Linie Exlantia steht bereit. Die hat einen Konkurrenten für das Tesla Model Y im Angebot, den ET. Also es ist interessant, wie sich Chery jetzt in Europa, wie gesagt, hier manifestieren bzw. festigen will. Ist natürlich schon, viele Experten sagen auch, das ist schon ein guter Schritt, aber es geht natürlich auch darum, sich als Marke auch zu etablieren und auch das Alleinstellungsmerkmal auch zu bieten gegenüber anderen Marken. Und da sagen einige Experten, ja, das könnte schwierig werden. Der Markt sei auch dahingehend gesättigt, die Designs vielleicht auch ein bisschen austauschbar. Da wird es natürlich so ein bisschen drauf ankommen, wie kann sich Chery jetzt auch gegenüber der Konkurrenz, auch der neuen Konkurrenz auch aus China da etablieren. Aber ich finde, mit dieser strategischen Ausrichtung könnte es durchaus was werden. Also das bleibt abzuwarten, aber es ist ein guter Ansatz auf jeden Fall.
Ja, was ich da ganz interessant finde, Yannick, und da hast du ja auch so ein bisschen drauf abgehoben, ist, dass sie jetzt scheinbar sehr bemüht sind, nicht auch Fehler zu machen, die andere OEMs vielleicht auch schon getappt sind. Weil jetzt das, was wir hier immer diskutieren, du hast es gerade auch gesagt, ist der China Speed. Ja, wir diskutieren darüber, dass man sozusagen, dass das vielleicht unsere auch deutschen Modelle auch zum Beispiel in China und auf dem chinesischen Markt immer noch für unsere OEMs der wichtigste Absatzmarkt überhaupt, vielleicht nicht mehr so nachgefragt sind, wie es früher der Fall war. Das heißt, das haben wir auch schon häufig gesagt, diese One-Fits-All-Ansatz, ich habe hier ein Fahrzeug und das hat ja bitte mal die ganze Welt auch so zu wollen, dass der nicht mehr funktioniert. Ja, und dass man ja eben auch in China vielfach gerade die jüngere Käuferschicht sagt, naja, Mercedes, Audi, BMW, das sind Autos, die hat mein Opa gefahren. Ne? So, und jetzt darf man natürlich aber, und das ist ja klar, jetzt dürfen natürlich aber chinesische OEMs nicht den gleichen Fehler machen, sozusagen auf den europäischen Markt zu gehen und zu glauben, dass man dann einfach nur mit den sozusagen China für China Fahrzeugen dann hier auch auf jeden Fall bestechen kann. Es wäre ja quasi der gleiche Fehler, den europäische OEMs machen, wenn man nach China guckt, den man jetzt langsam aber sicher, den man natürlich jetzt aber schon irgendwo begegnet, indem man Stichwort Audi mit eigener Submarke, chinesisches Design, chinesische Tech-Ökosysteme und so weiter. Also man darf ja nicht den gleichen Fehler jetzt wirklich nochmal machen, sondern wir haben ja auch schon miteinander festgestellt, wir werden in Zukunft wahrscheinlich ein größeres Maß an Local for Local haben in der globalen Automobilwelt. Und das bedeutet dann eben auch, dass sich auch ein chinesischer Player, der in Europa Fuß fassen will, sich eben genau mit diesen Themen auseinandersetzen muss. Hm. Hier vor Ort womöglich auch zu fertigen, vor allem aber natürlich Fahrzeuge anzubieten, die dann entsprechend auch eben hier den Appeal haben, den die Kunden wollen und die entsprechenden Tech-Ökosysteme, die sich vielleicht von denen in China auch unterscheiden. Deswegen finde ich den Ansatz zu sagen, wir wollen deutscher sein als die Deutschen, also überhaupt erstmal die Mentalität zu haben, wir gehen nicht auf den europäischen Markt, um hier einfach unsere Modelle raufzuschmeißen, sondern wir gehen hier wirklich, oder so zumindest ja die Verlautbarungen, sondern man wirklich mit dem Ansatz rangeht zu sagen, wir gehen hier erstmal relativ vorsichtig vor und versuchen überhaupt erstmal zu verstehen, wie der europäische Markt funktioniert, weil auch für chinesische OEMs wird der Markteintritt in Europa nicht einfach, genauso wie man heute eben nicht mehr davon sprechen kann, dass der chinesische Markt für europäische OEMs einfach ist.
Aber nimmt das nicht auch, Pascal, so ein bisschen den Wind aus den Segeln derer, die sagen, jetzt kommen die Chinesen mit Macht auf die anderen Märkte in der Welt, auf Europa, auf Deutschland zu und überrollen und überfluten uns hier mit den chinesischen Modellen, mit günstigen chinesischen Elektromodellen zum Beispiel. Nimmt das nicht so ein bisschen auch die Sorgen eigentlich der hiesigen deutschen Konkurrenz der Chinesen, die vielleicht darin ja auch eine Chance sehen, wenn jetzt die Chinesen sagen oder die chinesische OEMs sagen, wir müssen uns ja ein bisschen eher dem Tempo und der Art und Weise, wie man Autos verkauft, eher der deutschen oder der europäischen Weise angleichen, dann besteht darin für mich ja eigentlich auch ein ganz gutes Window of Opportunity jetzt eigentlich für die deutschen OEMs zu sagen, wenn die jetzt sozusagen unseren strategischen Ansatz wählen, den wir seit so und so viele Jahrzehnten ja eigentlich perfektioniert haben, was das Vertriebsnetz anbelangt, was den Servicegedanken, das Qualitätsversprechen anbelangt, dass der deutsche Kunde ja auch noch ins Autohaus gehen will und auch noch einen Ansprechpartner haben will und vieles auch noch in der Offline-Welt passiert, haben wir ja hier auch schon drüber diskutiert, dass es da durchaus auch wieder Rückwärtsbewegung vom den Direktvertrieb zum Beispiel anbelangt gibt. Das ist ja im Prinzip ja eigentlich eine ganz gute Nachricht und daran sollten sich doch vielleicht sogar die OEMs auch jetzt festhalten oder sagen, wenn die das so machen wie wir, dann haben wir doch jetzt hier vielleicht sogar einen Vorsprung, was das Verkaufen von Autos anbelangt. Wenn wir die guten Produkte haben, wenn wir die günstigen Produkte auch haben, was das Thema Elektromobilität anbelangt, das gehört natürlich dazu.
Naja, den Vorsprung europäischer Marken auf dem europäischen Markt, den hast du ja sowieso unzweifelhaft. Und das Problem ist natürlich aber, dass es bricht ja im Prinzip den westlichen OEMs, den europäischen, deutschen OEMs, bricht ja so ein bisschen der chinesische Markt weg. Dadurch, dass überhaupt erstmal chinesische Automarken auf dem eigenen Heimatmarkt inzwischen einfach so erfolgreich sind. So, und ja, bin ich bei dir. Ich glaube, dass nie, also wie soll ich das sagen, ich glaube, dass nie zu befürchten war, dass jetzt innerhalb ganz kurzer Zeit chinesische OEMs in Europa extrem schnell Fuß fassen, in der Kundengunst sofort gewinnen und deswegen für die europäischen Hersteller auf dem Heimatmarkt sofort zu einer extremen Konkurrenz werden. Ich glaube, das ist gar nicht so zu befürchten gewesen. Nur das Problem ist ja, der europäische Markt, der ist ja im Prinzip für die europäischen Hersteller auch gesättigt. Also was willst du da noch rausholen? Da kannst du nichts mehr rausholen. Das heißt, das Wachstumsbedürfnis von diesen Firmen kannst du darüber ja nicht decken. So, und ich glaube, deswegen ist es so, also beruhigen sollte das denn wie die hier, also ich glaube, höchstens in der Angst, auch auf dem Heimatmarkt an Bedeutung zu verlieren. Ja, das kann ich verstehen. Ob diese Angst allerdings, sagen wir mal, extrem gerechtfertigt ist, das ist ja noch eine ganz andere Frage, eben weil wir ja gerade auch sehen, die chinesischen OEMs haben durchaus auch ihre Schwierigkeiten, hier einzusteigen. Es gibt noch Zurückhaltung, was das im Kaufverhalten, was chinesische Marken angeht. Ob das bis in alle Ewigkeit so festgeschrieben ist, da würde ich nicht drauf wetten wollen und da sollte sich auch niemand drauf ausruhen. Die Befürchtung, dass sozusagen der Markt hier überschwemmt wird mit sofort super erfolgreichen chinesischen Marken, die war vielleicht auch gar nicht so zu befürchten, ne?
Genau so ist es auch. Also nur das war ja eben diese Befürchtung, die so ein bisschen auch durch die Öffentlichkeit ging, dass da jetzt auch vom etablierten Kuchen, den man sozusagen, wo man sicher war, dass die Stücke ja eigentlich allen uns gehören oder den deutschen OEMs allen gehören, dass da schnell welche abfließen oder dass da schnell welche nach China weggehen. Diese Sorge ist nicht gerechtfertigt. Was natürlich auf der anderen Seite wieder ein Problem ist das, was sich in China entwickelt und wie sich die OEMs, die deutschen OEMs, für den der die chinesische Markt so wichtig ist, wie sich da die Zukunft entwickelt. Und da sieht's nicht so rosig aus. Und da könnte es dann eben zu deutlich negativeren Effekten kommen, die auch die Entwicklung in Europa fast, kann man sagen, egal machen, weil da geht's natürlich jetzt heiß her und da geht's darum, die Marktanteile zurückzuerobern. Und das, glaube ich, wird eine extrem große Herausforderung und für mich fast nicht zu bewältigende Herausforderung, wenn man sieht, mit welcher Macht auch die Chinesen natürlich sich im Heimatmarkt eben auch etablieren, vor allem wenn man auf das Thema Elektromobilität schaut.
So ist es, Yannick. Also heute wieder viele Themen dabei, viele Diskussionen dabei. Wir haben mal ein bisschen mehr im Gepäck gehabt, um so ein bisschen den News Roundup zu machen, aber uns eben auch zwei etwas größeren Themen zu widmen. Es hat mich gefreut, Yannick. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Und wir werden das Ganze natürlich im Blick behalten und ich bin schon gespannt, was uns nächste Woche hier auf den Schreibtisch flattert. Und sage bis dahin und ciao.
Mach's gut, ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.